BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Reitsch, sagt heute Andreas Estner. Und für den heutigen Vormittag hat unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth ein Thema mitgebracht, das mit Sicherheit viele interessiert und begeistert. In den kommenden 2 Stunden dreht sich alles um die Mystikerin, Dichterin, Komponistin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen. Eine der herausragenden Frauen des deutschen Mittelalters. Ich freue mich auf interessante Geschichten, liebe Astrid, grüß dich.
Servus und guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Und während jetzt dann gleich die erste Musik läuft, darf ich schon was verkosten, das du mir mitgebracht hast, nämlich Nervenkekse nach Hildegard von Bingen. Astrid, wieso bringst du mir Nervenkekse mit? Hat das irgendeinen Hintergrund?
Ja, sagen wir so, die Hildegard beschreibt es so. Isst du sie oft, vertreiben diese Küchlein alle Bitternis des Herzens. Öffnen dein Herz und deine 5 Sinne, machen deine Stimmung heiter und machen dich leistungsfähig, stark und froh.
Mhm, können wir brauchen. Also ich mag es eigentlich überhaupt nicht, wenn mir jemand aus dem Radio entgegenschmatzt. Heute bin ich ausnahmsweise selber derjenige, der im Radio isst, nämlich Nervenkekse nach Hildegard von Bingen. Und weil das Stück so lang war, bin ich jetzt schon beim zweiten. Du hast schon gesagt, diese Nervenkekse von Hildegard von Bingen, Entschuldigung, haben eine bestimmte Wirkung. Sie vertreiben die Bitternis des Herzens, öffnen das Herz, öffnen die Sinne, machen die Stimmung heiter, leistungsfähig, stark und froh. Eigentlich alles, was man will.
Eigentlich alles, was man will. Es ist vor allem das Mittel, wenn man genervt oder gestresst ist, für Prüfungszeiten absolut empfehlenswert. Man wird viel ruhiger und dabei lustiger. Man merkt man ja gerade an dir, gell? Also, aber nicht mehr als 3 Stück tatsächlich am Tag, weil das Problem ist nämlich, die Muskatnuss als Hauptwirkstoff, die kann dann giftig werden. Die Muskatnuss ist tatsächlich eine Art psychedelisch wirkender Stoff. Da kann man so ein halluzinierend machendes Mittel herstellen, wenn man es extrahiert. MDMA heißt es. So viel kann man aber gar nicht essen auf einmal eigentlich, weil das überlebt man nicht. Ja. Und es schmeckt auch ganz furchtbar bitter dann.
Also Nervenkekse sind gut, aber nicht mehr als 3.
Nicht mehr als 3 am Tag. Und die Rezeptur ist eigentlich ganz einfach von den Nervenkekse. Das ist eine Butter zusammen mit einem Zucker, einem Dinkelmehl, Mandeln, Zimt, Muskatnuss und ein bisschen Nelken und eine Prise Salz. Das tut man wie ein Plätzerltag einfach zusammenkneten, ausrollen und ausstechen. Wenn man runde Kekse machen oder Sterndal, wenn man es an Weihnachten macht, schmeckt gut, aber eben nicht mehr als 3 am Tag. Und Hauptwirkstoff ist, wie gesagt, die Muskatnuss. Da gibt es von der Hildegard von Bingen auch den schönen Satz geschrieben drüber. Und wenn ein Mensch von der Muskatnuss isst, öffnet sie sein Herz und reinigt seinen Sinn und bringt ihm einen guten Verstand. Ist doch eigentlich eine ganz, ganz prima Sache. Muskatnuss ist überhaupt was ganz, ganz, ganz Spannendes. Also die Ägypter haben es noch nicht gekannt, aber in Byzanz im 6. Jahrhundert, da weiß man, dass die schon aus dem indischen Raum importiert haben. Und dann gab es so um 1750 richtig gehende Kriege um die Muskatnussinseln, wo die gewachsen sind, weil man einfach festgestellt hat, was das für ein wertvolles Gewürz ist. Und die Gewürze sind ja nicht da bloß, um Speisen geschmackiger zu machen, dass man eine bestimmte Richtung kriegt, sondern die haben auch immer eine ganz tiefe Wirkung. Zum einen wirken Gewürze so, dass sie die Speisen verträglicher oder haltbarer machen. Andererseits haben sie meistens auch eine medizinische Wirkung dabei. Und das ist bei der Muskatnuss eben der Fall. Die Muskatnuss ist ein ganz mildes Schmerzmittel auch. Es wirkt entkrampfend. Man kann es äußerlich verwenden bei Ekzeme oder bei Flechten. Man würde einfach einen Tee draus kochen, eine Prise Muskatnuss und dann einen Tee damit kochen. Und was auch ganz, ganz fein ist, wenn man eine Sportverletzung hat, eine schmerzende, man hat sie angekaut, eine Zerrung, irgend sowas in der Art. Man macht einen Umschlag mit 1/4 Liter heißem Wasser und 4 Esslöffel Muskatnusspulver getränkt und tut es dann außenrum heiß oder kalt, wie man es gerade mag, und es nimmt den Schmerz und entspannt einen.
Aber man muss ein bisschen vorsichtig oder sparsam umgehe mit der Muskatnuss, weil zu viel ist dann ungesund.
Zu viel ist ungesund und bei Überdosierung ist es tatsächlich halluzinogen und giftig.
Die Muskatnuss in den Nervenkeksen von Hildegard von Bingen. Unser heutiges Thema, die Hildegard. Warum ist sie für Kräuterinteressierte und Kräuterkundige so interessant und von großer Bedeutung?
Ja, ich muss mir outen, gell? Ich bin also ein völliger Hildegard-Fan. Erst einmal, weil es eine echte Pionierin von der Naturheilkunde ist. Und was mir bei ihr sogar gefällt, das ist dieser ganzheitliche Ansatz, den wir heute auch sehen, dass Körper, Geist und Seele den Menschen bestimmen und dafür verantwortlich sind, ob er gesund ist oder krank wird. Man kennt ja dieses Open-Window-Phänomen, wenn man großen Stress hat, dann wird man einfach leichter krank. Dann öffnet man praktisch seine Flügeltüren vom Immunsystem, da kann alles reinkommen. Und die große Quelle von ihrer Heilkunde, das sind die zwei Bücher Physica und die Causa et Cura. Das ist also der Inbegriff der mittelalterlichen Kräutermedizin. Und ihr Wissen war einfach der Zeit ganz, ganz, ganz weit voraus, weil die hat dazu eben auch die Empfehlungen zur gesunden Lebensweise gegeben. Und nicht nur gesagt, dass man 3 Gramm hier, eine Unze davon nehmen soll, sondern wie man das umsetzt und in den Tagesablauf bettet. Und eigentlich ist sie noch dazu eine der bedeutendsten Persönlichkeiten vom ganzen Mittelalter, wie ich finde, als Frau, die sie echt emanzipiert ihren Weg erkämpft hat. Und nicht nur im Bereich von der Medizin, sondern auch bei der Musik, Theologie, Philosophie, also ein Universalgenie. Ich finde die großartig.
Was weiß man über die Hildegard von Bingen? Wer war sie?
Ja, ganz, ganz spannend. Also man weiß grundsätzlich schon mal, sie ist 1098 geboren und am 17. September 1179 bei Bingen am Rhein im Kloster Ruppertsberg, das sie selber gegründet hat, gestorben. Ist also sehr, sehr alt geworden für die damalige Zeit, was ich jetzt persönlich als Indiz nehme, dass ihre Heilkunde doch sicher sehr geschickt war und dass man das so verwenden sollte. Sie war erst einmal eine Benediktinerin, das ist klar. Sie war Äbtissin, eine Dichterin, Komponistin, eigentlich diese erste Vertreterin der mittelalterlichen Mystik, also dass man etwas hineininterpretiert in die Erkennung theologischer Inhalte. Und sie war da eben damit auch Beraterin von vielen Persönlichkeiten. Sie hat zum Beispiel mit dem Kaiser Barbarossa einen Briefwechsel, einen Beratenden unterhalten. Sie hat Seelsorgereisen unternommen und der Papst Benedikt XVI. Hat sie 2012 heilig gesprochen und zur Kirchenlehrerin erhoben. Diese Lebensbeschreibung von der Hildegard, die hat einen Sekretär gemacht, das war ein Mönch namens Gottfried. Und das ist also ganz spannend, was der schreibt. Der hat ja auf ihren Wunsch hin geschrieben. Also sie hat ihm ihre ganzen Texte diktiert. Das kann man auch herausfinden, weil das, was die Hildegard selber geschrieben hat, manchmal sind ein paar Passagen in ihren Schriften drin, die hat sie selber geschrieben. Und das merkt man daran, dass da ein paar grammatikalische Fehler drin sind im Latein. Aha. Und das ist eher ein schlichtes Latein und das vom Gottfried ist eher schnörkelig. Ne? Und da ist, finde ich, das Interessanteste, dass der Gottfried nicht über die Eltern spricht. Also der sagt überhaupt nicht, wer ihre Eltern waren. Anscheinend wollte sie das nicht. Aber es gibt Hinweise, wo sie dann ins Kloster gegangen ist, in dem Buch Scivias, auf das man, wo wir später noch drüber reden. Und da steht drin, in meinem 8. Jahr wurde ich zu geistlichem Leben Gott dargebracht und bis zu meinem 15. Jahr war ich jemand, der vieles sah und noch mehr einfältig aussprach. Also das ist schon mal ganz spannend. Erst in ihrem 8. Jahr ist sie dann ins Kloster gekommen, oder schon in ihrem 8. Jahr. Und man hat jetzt rausgefunden, die Forschung hat in den letzten Jahren rausgefunden, dass ihr Vater von einem Rittergeschlecht war, von Ida Oberstein, und die war in einer sogenannten Burgfestung Hitzelhosenbach geboren, und zwar als 10. Kind. Und der 10. gehört ja eben immer der Kirche.
Ach genau, und damit haben sie das 10. Kind
in die Kirche gegeben. Und das ist also etwas, da steigt sie eben in ihrer Lebensbeschreibung mit ein. Also mit 8 Jahren, und zwar am 1. November 1112, Allerheiligen, also auch ein komisches Datum und so irgendwie wie ein Todesdatum eigentlich fast sonst, ist sie in die Obhut von ihrer 12 Jahre älteren Cousine, einer gewissen Jutta von Sponheim hat die geheißen, gegeben worden, und zwar in eine Klause auf dem Disibodenberg, das ist im Nahetal, heute so eine ganz verwunschene Ruine, also ich würde sagen, das schaut fast auf Neudeutsch, darf man sagen, spooky aus, also richtig, ja, wie man sich so eine Klosterruine, verwunschene vorstellt. Und das, was da der Mönch Gottfried schreibt oder aufgeschrieben hat aus ihrem Diktat, diese Aufnahme ist wie eine Art Bestattungszeremonie, finde ich. Also die Frauen sind in diese Klause gebracht worden und da war die Mauer aufgehämmert und danach wurde die wieder zugemauert. Die waren also eingeschlossen. in dem Frauentrakt. Der war vermutlich irgendwo an die Kirche angebaut. Es gab einen Durchgang zum Männerkloster und zur Kirche, aber nicht nach draußen. Nur wenn eine reingekommen ist oder eine Tote rausgekommen ist, hat man da wieder die Wände eingeschlagen. Mhm. Ich finde, also brutal. Vielleicht deshalb hat die Hildegard eben später dann so eine extreme Zuwendung zur Natur gehabt. Mhm. Es hat dann, also die waren also länger da drin, es sind immer mehr Frauen gekommen in diese Klause, wurden dahin gebracht. Also ich finde es derartig grauselig, wenn man vorstellt, ein 8-jähriges Kind wird eingemauert, da wird man ganz anders. 1136 ist dann diese Jutta von Sponheim gestorben und die Hildegard ist Magistra geworden von ihrer Frauenklause. Und was sie als erstes gemacht hat, war, dass sie die Askese gelockert hat und die Speisebestimmungen, weil sie gesagt hat, nur Fasten ist ungesund. Diese Jutta von Sponheim war eine große Vertreterin der Geißelungen, die sich selber gegeißelt hat. Das hat die Hildegard ebenfalls abgeschafft und sie hat gesagt, die Frauen sollen die Haare offen tragen. Also auch sehr spannend. Gab natürlich dann einen riesen Knatsch im Kloster. Mhm. Und die Hildegard hat zur gleichen Zeit Briefe an den Bernhard von Clairvaux, das ist der Gründer der Zisterzienser, geschrieben, indem sie ihm ihre ersten Visionen mitgeteilt hat, was sie erkannt hat irgendwo. Und da hat dann noch dazu gepasst, dass der Papst Eugen III. Gerade da war, von diesen Visionen gehört hat und ihr erlaubt hat, diese niederzuschreiben in dem Buch Scivias, also Wisse die Wege. Und im Gesamten zusammen hat es dann ergeben, dass eben die Hildegard von Bingen während dieser Zeit geschafft hat, ein eigenes Kloster zu gründen und mit ihren Frauen dorthin zu ziehen.
Das ist schon, habe ich so überhaupt nicht gewusst, aber es ist schon unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass dieses Kind hinter verschlossenen Mauern war, jahrelang, und dann nach dieser Zeit die Kraft gehabt hat, etwas Neues zu machen. Und diese unglaubliche Strenge zu überwinden.
Absolut, absolut. Und ich nehme an, das liegt auch daran, dass sie tatsächlich eine Art Gabe der Vision, das braucht man jetzt gar nicht übersteigert sehen, trotzdem eine Art Gabe der Vision hatte. Und zwar liegt es vermutlich in ihrer Migräne begründet. Also tatsächlich hat die Forschung gezeigt, wenn man die ganzen Schriften von der Hildegard anschaut, kommen immer wieder ganz viele Migränemittel vor. Und sie beschreibt immer eine Aura, wo sie göttliche Eingebungen hat. Sie hat es nämlich ganz schlau gemacht. Sie hat das, was sie erkannt hat, nicht gesagt, ich sehe das so, sondern ihr gesagt, Gott gibt mir ein, ich bin nur das Werkzeug Gottes. Dann kann man ihr natürlich nicht an Karren fahren. Aber bevor sie so eine Eingebung hatte, hat sie immer Visionen, Flammen, Lichter gesehen. Und das ist diese bekannte Migräne-Aura, wo auch oft Geistesblitze tatsächlich kommen. Deswegen heißt es ja Geistesblitz, nicht? Und das ist schon sehr, sehr spannend, dass sie sich da hinein auch flüchten konnte. Und vielleicht hat sie auch später erkannt, weil sie hat ja geschrieben, sie war jemand, der vieles sah und einfältig aussprach. Einfach nicht äußern, sondern für sich nehmen und dann überlegen. Mhm. Und eben auch diese Überlegungen, was kann ich damit tun? Und in ihren Visionen kam dann auch, dass sie den Kosmos gesehen hat als ein Leben des Ganzes, wo der Mensch nur ein Teil ist davon, also ein Ausdruck göttlicher Weisheit, wo alles harmonieren soll. Und deswegen braucht sie auch die Heilmittel, damit weiterhin alles in Harmonie ist. Und ein ganz großer Stellenwert hat bei ihr zum Beispiel das Migräne-Heilmittel Lorbeer, Künstler vom Essen, die Lorbeer. Das haben wir wieder beim Gewürzregal, wie schon eigentlich mit der Muskatnuss auch. Und da macht es ein so schönes Rezept, das heißt, bedeck deinen Kopf, damit er warm wird und leg dich ins Bett. Wie stark der Schmerz auch ist, der Schmerz wird zurückgehen, denn die erhöhte Wärme des Weines, vermischte Hitze dieser Beeren zerstört diese Migräne, die von der Kälte kommt. Und tatsächlich Lorbeeren in Wein aufgekocht und als Tuch, als warmes um den Kopf gelegt, ist ein ganz hervorragendes Heilmittel bei Migräne, wenn diese tatsächlich durch Kälte getriggert ist.
Mhm. Man kann sich vorstellen, dass in so einem Kloster mit Sicherheit oft sehr kalt war.
Das denke ich allerdings auch.
Und wenn man dazu fastet und sich geißelt, kommt man mit Sicherheit auch körperlich manchmal sehr an seine Grenzen.
Vermutlich. Und vor allem, wenn man auch Bücher schreibt, da wird einem leicht ganz schön kalt.
Hildegard von Bingen, sie war auch eine Komponistin?
eine große Komponistin und also die Werke von der Hildegard, das ist also so eine Art spiritueller Hardcore, finde ich. Das ist also absolut krass, das ist kein easy listening, ja, und da tut man nicht locker mithupfen, mittanzen, sondern das ist wie hypnotisch, finde ich, wenn man das hört. Gregorianische Gesänge haben Anklänge davon, aber ich finde gerade das von der Hildegard geht noch tiefer und da gibt es also ein Lied oder ein Werk, das ist die Symphonie der Harmonie der himmlischen Erscheinungen und da gibt es einen Gesang drin, der heißt Urubor Sanguinis. Das geht über das Blut der Märtyrerinnen, aber das kann man ganz verschieden lesen. Das hat verschiedene Ebenen. Das ist eben nicht nur rein theologisch zu sehen, sondern es geht um die Frauen, die für ihre Überzeugungen kämpfen und dafür ihr Blut und ihre Leidenschaft geben, also ihr ja, Kampfesblut praktisch. Ein irres Werk und zum Glück wurde das von den damaligen Theologen nicht in allen Bedeutungsebenen erkannt, was da alles drinsteckt. Sonst wäre das
vielleicht
nicht erschienen. Ja? Mhm. So wie das Buch Scivias, ihr erstes Buch, genauso auf vielen Ebenen zu lesen ist. Finde ich ja auch unglaublich spannend, wo sie eben von dem Kosmos erzählt, der Gottes Werk ist. Also sie war natürlich Benediktinerin als allererstes, eine sehr gläubige Frau. Aber man kann das auch weltlich lesen, was sie erzählt, dass man eben mit der Natur in Einklang leben soll. Von dem her war sie, finde ich, die erste Naturschützerin überhaupt.
Dieses Buch, wie muss man sich dieses Buch vorstellen, dieses Scivias?
Dieses Buch Scivias, das ist eine Handschrift gewesen, mittelalterliche Handschrift, die sie diktiert hat auf Foliantenblättern, eine sehr große Handschrift. Der wurde in der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim am Rhein aufbewahrt. Das war der letzte Eigentümer von dieser Handschrift aus dem 11. Jahrhundert. Und 1942 hat man die gegen alliierte Luftangriffe nach Dresden in die Sparkassen Girozentrale gebracht. Die ist auch tatsächlich von den Bombenangriffen unbeschadet geblieben. Allerdings war nachher alles leer und die waren weg. Nein. Also alle Handschriften waren weg. Alle Depotinhalte, nachdem ja, die Stadt eingenommen worden war von sowjetischen Truppen. Vermutlich gibt es die noch irgendwo, die Handschrift. Ja. Oder sie ist doch weggeschmissen worden, weil es ja bloß ein Papier ist und man es nicht lesen kann. Das weiß man nicht. Aber zum großen, großen Glück, diese Handschrift Nummer 1 heißt die. Die ist in den Jahren 1927 bis 1933 von den Nonnen von dieser Abtei exakt kopiert worden mit allen 35 kleinen Malereien und Miniaturen, die drin waren. Und von dem her hat man die immer noch. Also unglaublich spannend. Veröffentlicht worden ist das Buch ja 1147. Und da ist eben dann die Hildegard auch auf den Ruppertsberg gezogen in oder über Bingen am Rhein, hat dann, das muss ja ganz eine tolle Abtei gewesen sein, die sie da bauen hat lassen, in Beschreibungen steht, wie modern das war, in allen Arbeitsräumen waren Wasserleitungen gelegt, damit man da was Gescheites machen hat können. Also super, ne? Mhm. Ist zerstört worden, dieses Kloster, als die Schweden auch da waren und sie hat aber inzwischen auch für nichtadlige Frauen das Kloster Eibingen gegründet, auf der anderen Rheinseite, da sind dann die Nonnen hingezogen. Naja, und geendet hat es eigentlich damit, dass sie am 11. September 1179 mit 82 Jahren gestorben ist. Angeblich sollen Lichterscheinungen gewesen sein. Es waren an ihrem Grab nachher noch Wunder geschehen. Und man hat schon damals versucht, sie heilig zu sprechen. Es ist aber irgendwie im Sande verlaufen, war halt doch nur eine Frau. Ne? Und Papst Benedikt hat aber eben dann den wahren Wert von der Hildegard erkannt eigentlich, was die bedeutet. Dann hat sie ja, 2012 heilig gesprochen. Und das Allein- und Einzigstellungsmerkmal ist einfach, sie kombiniert diese spirituelle Erfahrung mit einer rationalen Analyse. Und sie nutzt ihre visionären Einsichten, also Gedankenblitze, für ganz praktische Anwendungen. Und das ist eigentlich das Beste, was man sich vorstellen kann.
Und eigentlich sehr modern.
Absolut modern. Absolut modern.
Du hast im Vorgespräch was erzählt über die Hildegard, nämlich über die Grünkraft.
Die Grünkraft, ja, Viriditas im Original, im lateinischen Original. Und Das ist das zentrale Moment der Hildegard von Bingen, eigentlich die ganze Grundlage ihrer Mystik und ihrer Heilkunde. Und sie schreibt zum Beispiel in der Physica, in der sie, also das Buch, in der sie die ganzen Heilpflanzen, Heilmittel beschreibt, schreibt sie, die Erde soll grün sein und all ihre Kraft, also die Viriditas, dem Leben geben. Daraus erwächst die Heilung des Menschen, wenn er sie achtsam nutzt. Und in diesem Hauptwerk Scivias eben, da steht von ihr geschrieben, ich, die ich das Leben bin, durchflutet von dieser Viriditas, die in der ganzen Schöpfung strömt und sie fruchtbar macht. Also das ist ein schöpferisches Lebensprinzip, das sie sieht, die als Grundlage von Gesundheit und Heilung, eigentlich die Metapher von ihr für körperliche, für geistige Gesundheit. Und sie schreibt weiter, dass sie, dass so monotone Tätigkeiten diese Grünkraft, die man braucht, schwächen und bereits kurze Naturaufenthalte, die können sie wieder auffrischen. Ja, das ist wieder das, sie war als Kind eingemauert worden. Sie braucht dieses Grün um sich herum. Wenn man überlegt, wenn man nur eine Topfpflanze dahin stehen hat, wie grün, wie herrlich ist es in so einer gemauerten Umgebung. Ne? Also da kann man sich das echt vorstellen. Und weiter führt sie dann irgendwo aus, dass Heilmittel besonders reich an dieser Grünkraft Viriditas sein müssen. Und wenn man das jetzt versucht, logisch, rational umzusetzen, was sie eigentlich meint, dann kommt man drauf, dass das sich eigentlich nur auf das Chlorophyll beziehen kann. Sehr, sehr spannend. Also Chlorophyll, das Farbpigment Blattgrün, ohne das ja es gar kein Leben auf der Erde gibt. Also
nur durch das Chlorophyll können die Bäume Sauerstoff produzieren.
Können die Pflanzen, alle Pflanzen Sauerstoff produzieren. Nur dadurch haben wir überhaupt den Sauerstoff. Die Grundlage allen Lebens ist dieses Farbpigment Blattgrün für die Photosynthese. Hat übrigens die höchste Konzentration in ganz dunklem Pflanzengrün, wenn wir es zum Beispiel in der Brennnessel finden oder im Grünkohl. Es ist in den sogenannten Chloroplasten da eingelagert und im Prinzip entspricht das Chlorophyll bei den Pflanzen, so wie das aufgebaut ist mit dem Magnesium als zentralen Atom, dem Hämoglobin im menschlichen Blut, nur dass wir als zentrales Atom eben ein Eisen haben. Und dieses Chlorophyll, das kann Sonnenlicht absorbieren, das ist immunstärkend, das ist entgiftend, antibiotisch, entzündungshemmend, wundheilend, das fördert den Zellstoffwechsel, ist krebsvorbeugend und unterstützt die Gehirnfunktion. Allein das Chlorophyll. Deshalb ist grünes Gemüse, ist blattgrün für uns zu essen, so unglaublich gesund. Und durch Kochen wird es abgebaut. Schreibt auch die Hildegard irgendwann in ihren Schriften an mehreren Stellen, dass man Dinge nicht kochen soll, weil sonst die Heilwirkung weg ist. Also ganz spannend. Und wo man das viel drin findet, das ist zum Beispiel ein Moos, das ist ein Smaragd und das ist eine Petersilie. Smaragd deswegen ganz interessant, nämlich weil da sehr viel Magnesium drin ist. Da haben wir wieder das Gleiche. Das ist ja auch dieser grüne Stein. Und das ist so nett, weil bei ihren, es ist einfach auch schön zu lesen, die Hildegard. Ne? Das geht eben nicht nur um die klaren Heilmittel, die wir heutzutage haben, chemische Antibiotika, sondern da ist mehr dabei. Über den Smaragd schreibt sie ihm, der Smaragd wächst am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, wenn die Sonne beherrschend auf ihrer Bahn aufsteigt und sehr kräftig wird und wann das Grün der Erde und der Gräser am intensivsten ist. Es ist doch eigentlich nur herrlich. Und sie sagt zum Beispiel, wenn man Kopfschmerzen hat, dann soll man einen Smaragd anhauchen und die schmerzende Stelle damit massieren. Ich denke, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat, wenn man eben den anhaucht. Das heißt, man macht eine Verbindung zu dem Stein. Der ist nicht irgendwo hingelegt, ich schaue den Stein an, sondern man tut etwas, konzentriert sich auf die schmerzende Stelle und massiert die dann. Also kann durchaus eine interessante Wirkung haben. Und übers Moos, da schreibt es, allen beliebigen Salben beigegeben, macht Moos sie umso besser und stärker. Kann man durchaus sagen, also Moos hat konzentriert Chlorophyll in sich, verbessert damit die Wirkung als entzündungshemmendes Moment, als immunstärkendes Moment, als wundheilendes Moment, ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und die Petersilie, der Bädersue, da können wir drüber lesen bei ihr, die Petersilie ist für den Menschen roh besser und nützlicher zu essen als gekocht, denn wenn sie gekocht wird, nimmt die Stärke ihrer Wirkkraft etwas Schaden. Also auch unglaublich spannend.
total. Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Grünkraft in der Natur, das hat mich ganz stark an das Waldbaden erinnert, wo man ja mittlerweile durch Studien herausgefunden hat, dass das Grün tatsächlich auch, nur wenn man es um sich hat, also jetzt nicht aufnimmt körperlich, sondern nur um sich hat, beim Waldbaden zum Beispiel oder beim Spaziergang, tatsächlich eine enorme Wirkung hat.
Ja, und nicht nur das, man kann das sogar so weit fortsetzen, dass es absolut belegbare Studien gibt, die sagen, in grünen Krankenzimmern wird man schneller gesund. Bei Krankenhäusern hat man festgestellt, wenn die Betten Aussicht auf den Park draußen haben, auf Grün, werden die Menschen schneller gesund. Die Arbeit ist wesentlich effektiver, wenn man Pflanzen um sich hat. Wenn man bei Schülern, haben es festgestellt, das ist eine Studie aus New York gewesen, wenn die Schüler morgens ihren Weg durch den Central Park machen, anstatt die gleiche Strecke zu Fuß woanders, dann sind sie wesentlich entspannter, leistungsfähiger und konzentrierter in der Schule nach. Also es hat eine enorme Wirkung, wenn man dieses Grün hat. Und jetzt gerade die Zusammenstellung Moos, Smaragd, Petersilie. Also muss ich sagen, da sind wir in Bayern eigentlich recht gut aufgestellt, weil wir kennen einen Smaragd natürlich da aus dem Pinzgau zum Beispiel importieren. Am Moos haben wir viel. Und der Petersilie ist ja das bayerische Würzkraut überhaupt. Mhm. Darf ich mal so sagen. Gefäßerweiternd, Blutdruck senkend, entzündungshemmend. Bei Bluthochdruck sehr, sehr interessant, mit Petersilie zu würzen. Frühjahrsmüdigkeit.
Also Petersilie senkt den Blutdruck.
Petersilie senkt den Blutdruck. Mhm. Sehr, sehr spannend. Bei Müdigkeit, Frühjahrsmüdigkeit, ein ganz feines Mittel. Dann gibt es auch einen sehr feinen Herzwein bei Herzschwäche und Herzinsuffizienz, bei Stress und Nervosität. Herzwein nach Hildegard. Geht auch ganz, ganz einfach. Man nimmt 10 Petersilienstängel, 2 Esslöffel Weinessig, so 150 Gramm Honig, 1 Liter Rheinwein, natürlich Rheinwein, oder?
Ach so, vom Rhein.
Vom Rhein, ne? Vom Rhein. Und man wird das Ganze miteinander aufkochen. Petersilie ist so stark, dass sie tatsächlich da gekocht werden muss, dass nicht überschwingt. Das kocht man ab, 20 Minuten simmern lassen, dass der Alkohol heraus ist. Dann füllt man es zurück in die Flasche, dann abseihen und kurmäßig 3-mal täglich so ein Likörgläschen nach den Mahlzeiten trinken. Mhm. Ist Blutdruck senkend, entspannend. Man kann es auch abends trinken, wenn man ein bisschen schlaflos ist. Also was ganz Feines. Wo man aber aufpassen muss übrigens mit Petersilie, nicht übermäßig viel nehmen, weil er nämlich, man sagt, menstruationsfördernd ist. Das heißt, in der Schwangerschaft ist er absolut kontraindiziert.
Das ist Habe die Ehre, 10.47 Uhr. Bei uns steht heute die Hildegard von Bingen im Mittelpunkt. Mystikerin, Dichterin, Komponistin und Universalgelehrte des Mittelalters. Sie hat vieles hinterlassen, selbst aufgeschrieben, aber auch diktiert, wie du erzählt hast, Astrid. Welche heilkundlichen Schriften gibt's denn eigentlich? Wo findet man die Lehren der Hildegard von Bingen?
Ja, es gibt ein Originalwerk mit 2 Schriften drin. Das ist 1150 bis 1160 erschienen oder hat es veröffentlicht. Und das hat man dann im 13. Jahrhundert aufgetrennt in 2 Teile. Das eine ist Causa et Cure, also der Ursprung und die Behandlung von Krankheiten. Und das zweite ist die Physica. Das sind heilkundliche Monographien, nennt man das. Also 217 Kapitel über Kräuter und Nahrungspflanzen, 58 Bäume und Sträucher, 27 Steine, 172 Tiere und 9 Metalle, die sie in ihrer Heilwirkung beschreibt. Und es kommt beim Ganzen eben raus, dass die Gesundheit ein Gleichgewicht ist zwischen den Elementen und den Kräften im Körper, beeinflusst eben durch diese göttliche Viriditas, durch diese Grünkraft, die der Natur inne ist. Diese Schriften waren im Mittelalter tatsächlich gar nicht so wahnsinnig bekannt. Man hat eher die Hildegard als Mystikerin, als Theologin, als eben Kirchenlehrerin gekannt. Dieser ja, ganzheitliche Ansatz dann auch, das ist mit zunehmender wissenschaftlicher Medizin auch eher vergessen worden. Vielleicht auch deswegen, weil ihre Heilmittel, wir hatten ja vorher schon Muskatnuss und Lorbeer, das haben sie die Leute gar nicht leisten können. Das ist eine Medizin für Reiche gewesen, für Klöster. Das kommt ja aus dem Orient, das wurde ja importiert, ganz teuer. Und die ersten Übersetzungen hat es tatsächlich erst im späten 19. Jahrhundert gegeben von diesen heilkundlichen Schriften. Und wieder belebt ist die Hildegard-Medizin in den 1950er Jahre von 2 deutschen Ärzten geworden. Das waren ein gewisser Dr. Herzger und ein Dr. Strelo, die haben dann das Buch der Hildegard-Medizin rausgegeben, das immer noch tatsächlich sehr interessant ist zu lesen. Und so seit die 80er Jahren gibt es einen Hildegard-Boom eigentlich richtig. Ja. Allerdings hat es dann schon ein bisschen einen esoterischen Einschlag, was mich persönlich total nervt, weil wenn das so abgedriftet esoterisch wäre, dann macht es damit auch ganz viel kaputt, wenn man ein Gefühl für die Natur hat, eine Naturspiritualität. Das setzt das Ganze so einen Deckel auf und schiebt es in eine gewisse Ecken.
Ich kann mich erinnern, so in die 80er Jahre, da sind die ersten Bücher erschienen und dann ist eins nach dem anderen gekommen und es sind immer mehr geworden.
Es sind immer mehr geworden. Das erste von diesen naturheilkundlichen Büchern, die bekannt worden sind, war natürlich die Maria Treben. Das erinnerte mich, hat auch meine Mama gehabt, da war vorne Annika drauf und dann halt kam alles dazu, was irgendwie mit Naturheilkunde dazu kam oder zu tun gehabt hat und ist dann eben auch in eine Ecke gekommen. Und das tut der Hildegard, finde ich, sehr unrecht, weil das ist schon eine sehr überlegte Medizin, die sie hat, oder eine sehr überlegte Naturheilkunde. Das ist nämlich, bei ihr sind es vier Teilbereiche, die sie ausarbeitet. Das ist einmal die göttliche Natur. Klar, also man muss immer dazu im Hintergrund haben, sie ist Benediktinerin und eine sehr gläubige Frau. Und da sagt sie auch oder schreibt sie auch, in allen Geschöpfen, den Tieren, den Vögeln, den Fischen, den Kräutern und den Bäumen liegen geheimnisvolle Heilkräfte verborgen, die kein Mensch wissen kann, wenn sie ihm nicht von Gott selbst geoffenbart werden. Also die göttliche Natur ist der Hintergrund aller Heilkunde, eigentlich allen Heilens. Und da gibt es ein ganz, ganz schönes Rezept auch noch dazu von ihr. Das steht in der Causa et Cura. Ja. Mhm. Wenn jemand so missgestimmt ist, dass er vor stetem Herzenstrübsal und vor lauter Kummer keine Ruhe findet, der lege aller Rauen, der Tag und Nacht in Wasser gereinigt ist, in sein Bett, dass er von seinem Schweiße warm werde und spreche, du Gott, der den Menschen aus dem Lehm der Erde ohne Schmerz geschaffen hast, nun lege ich diese Erde, die niemals eine Sünde begangen hat, neben mich, damit auch meine Erde diesen Frieden empfindet, wie du sie erschaffen hast. Finde ich natürlich toll.
Das ist wunderschön.
Es ist wunderschön und wenn man sich überlegt, die Alraune, die ja eine Hexenpflanze ist. Die schaut ja aus wie ein Mensch mit den beiden Beinen. Man hat die als Glücksbringer genommen. Der Kaiser Rudolf II., so 1570, der hat ja für eine ganz hohe Geldsumme zwei Alraunenwurzeln gekauft, für das ewige Leben waren. Leider Fälschungen, war allemannshandisch, hat also nicht ewig gelebt. Man hat gesagt, die Alraune, die muss ein schwarzer Hund rausziehen unterm Galgen, weil die wächst nur, wo das Blut des Gehängten drauf tropft und also ja und man hat immer Grusel. Geld und ewig und weil es eben so menschenähnlich ausschaut, hat die Hildegard auch an einer anderen Stelle geschrieben, die Alraune war der erste Versuch Gottes, den Menschen zu erschaffen und hat dann sich vom Teufel besitzen lassen, was natürlich irgendwo auch stimmt, weil Alraune fördert so den, sagen wir, natürlichen Trieb des Menschen und es ist im Kloster natürlich nicht so gut, ne? Mhm. Aber wenn man die neben sich legt, ganz interessant, dann holt man das Göttliche zu sich. Also die Meditation gehört dazu, in sich hineinzuschauen. Ganz, ganz spannend. Also die göttliche Natur ist immer ein wichtiger Bereich. Und dazu kommt natürlich der Mikrokosmos Mensch, der Mensch, der nach Hildegard wie der Kosmos gebaut ist, der den Kosmos ausfüllt. Die Elemente, wie sie die ganze Welt zusammenhalten, liefern ebenso auch den Zusammenhang für den menschlichen Körper, schreibt's. Also gehört dazu. Und der menschliche Körper überhaupt, da erklärt die Hildegard wieder, dass die Krankheiten entstehen, weil irgendwo Körpersäfte in Disharmonie sind. Das ist natürlich eine ganz alte Auffassung, das haben die antiken Griechen, die Römer ja auch schon gesagt. Aber die Hildegard führt es weiter und sagt, der Mensch muss seinerseits die in seinem Lebenswandel begründeten Krankheitsursachen beseitigen und darf der Heilung nicht im Wege stehen.
Ja, das kennen wir uns alle natürlich.
Interessant und das vierte finde ich fast das Interessanteste, das ist nämlich die Seele des Menschen, dass Krankheiten durch seelische Ursachen entstehen, die Psychosomatik. Wenn das Bewusstsein der Seele des Menschen nichts von Trauer, Widerwärtigkeit und Schlechtigkeit des Menschen verspürt, dann öffnet sich auch das Herz desselben Menschen zur Freude, wie die Blumen sich der Sonnenwärme entgegenöffnen. Traurigkeit und Zorn schwächen den Menschen und machen ihn dürr. Also das ist einmal die Psychotherapie. Das beschreibt die Hildegard dann eben als Meditation, als Naturbetrachtung. Und auch die Phytotherapie, also unterstützende Heilpflanzen. Und für diese Traurigkeit, da gibt es eine ganz, ganz, ganz großartige Heilpflanze, das ist nämlich der Ysop. Der Ysop, von Jesop kommt es, hebräisch heiliges Kraut, da ahnt man schon mal, dass was Gescheites ist. Eine wunderschöne Gewürzpflanze ist an diese mediterranen Gewürzpflanzen, gehört es dazu. Und da gibt es ein ganz feines Rezept, wo sie schreibt, ist die Leber durch Traurigkeit krank, so koche der Mensch Junghühner mit Ysop und er esse sowohl den Ysop wie auch die Junghähnchen oft und die Traurigkeit weicht.
Sehr interessant. Es gibt 6 goldene Lebensregeln zu diesen 4 Säulen, die du uns gerade erzählt hast. Darüber reden wir in der kommenden Stunde.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Ratsch, liebe Astrid Süssmuth, unsere Kräuterexpertin auf BR Heimat. Wir reden weiter über Hildegard von Bingen. Diesmal nicht über Nervenkekse, aber doch über Ernährung.
Auch über die Ernährung, weil die Ernährung gehört nämlich zu den 6 goldenen Lebensregeln, die Hildegard von Bingen aufgestellt hat.
6 goldene Lebensregeln nach Hildegard von Bingen, die unserer Gesundheit gut tun. Da möchten wir jetzt mehr darüber erfahren.
Also auf moderne Sprache übersetzt sind diese 6 goldenen Lebensregeln, die sich alle auf den Hintergrund göttliche Natur, Mikrokosmos Mensch, der menschliche Körper und die Seele beziehen. Sind diese 6 Lebensregeln eine richtige Ernährung, die Anwendung der Heilkräfte der Natur, ein ausgewogenes Maß zwischen Schlafen und Wachen, ein ausgewogenes Maß zwischen Arbeit und Entspannung, die Reinigung des Körpers und die Stärkung der seelischen Abwehrkräfte. Also das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ne? Mhm. Und das erste ist tatsächlich die richtige Ernährung. Und da sind ein paar Fakten drin, die man wirklich 1:1 im heutigen Leben umsetzen kann. Das Wichtigste für alle Hildegard-Jünger, also das gehypte Gold, ist ja der Dinkel. Also Hildegard ist gleich Dinkel und das ist ganz spannend. Dinkel ist natürlich schon tatsächlich gesund. Das ist wahrscheinlich eine Mutation aus alten Weizenarten. Gibt es gar keine Wildform dazu. Man kennt den Dinkel so aus dem Ararat-Gebirge, 6. Jahrtausend vor Christus, also eine sehr alte Getreideart. Und da schreibt die Hildegard drüber, der Dinkel ist das beste Getreide und er ist warm und fett und kräftig und milder als alle anderen Getreidearten, denn er bereitet dem, der ihn isst, rechtes Fleisch und rechtes Blut. Er macht einen frohen Sinn im Gemüt des Menschen. Ist jemand so schwach, dass er nichts essen kann vor Schwäche, so soll man ihm einen Trank geben aus gekochten Dinkelkörnern mit Eigelb. Ist also völlig richtig, ist tatsächlich ein schönes Rezept, aber es ist eben auch alles, was die Hildegard zum Dinkel geschrieben hat. Und da, wenn man sagt, also dieser Dinkel-Hype, das ist eigentlich eher die Intention dahinter, dass man eine Philosophie popularisiert und irgendwelche Produkte vermarktet.
Das Interessante ist ja, weil du vorhin gesagt hast, so in die 80er Jahre ist die Hildegard immer populärer geworden, ja, bei uns jetzt in Deutschland. Und ich habe so das Gefühl, so ungefähr um die gleiche Zeit oder vielleicht in den 90er Jahren ist plötzlich mit dem Dinkel losgegangen.
Ja, ja.
Vorhin hat doch kaum jemand über Dinkel gesprochen und heute ist er quasi allgegenwärtig.
Das ist vollkommen richtig. Dinkel wurde nicht mehr sehr viel angebaut, weil er die Spelzen hat. Die muss man also erst entspelzen. Deswegen war er auch zur Zeit von Tschernobyl so interessant, weil er ja das Korn geschützt war in den Spelzen und der radioaktive Regen nicht draufgekommen ist direkt. Mhm. Also hat immer wieder seinen großen Wert gehabt, aber es ging eben zeitgleich mit einsetzenden Hildegard-Boom und der Vermarktung vom Dinkel weiter. Er ist auf jeden Fall gesund, er ist ein sehr gutes Korn, man sollte Dinkel viel essen, ist wertvoller als ein reines Weizenmehl, ein weißes, aber der Hype ist natürlich schon ein bisschen übertrieben. Da kommen wir nämlich zu etwas, was die Hildegard selber immer herausstellt, das rechte Maß. Diskretion nennt sie das. Das rechte Maß beim Essen, das rechte Maß beim Fasten, aber eben auch das rechte Maß etwas zu verwenden. Zum Beispiel den Dinkel oder die Gewürze. Gewürze sind ja ganz wichtig. Pfeffer, Zimt, Muskatnuss oder ähnliches. Diese zu verwenden, aber immer in Diskretio, also in rechten Maße. Und dann gibt es aber bei ihr Speisen, die man bei bestimmten Krankheiten meiden soll. Sie nennt es Küchengifte. Und das ist auch was Witziges. Das ist der Lauch zum Beispiel, Pflaumen, Heidelbeeren, Pfirsiche, Walderdbeeren, Linsen. Und man kann als Hintergrund sehen, das sind Lebensmittel, die entweder anregend oder aphrodisierend sind, erregend im weitesten Sinne, kommen im Kloster nicht brauchen, welche die Migräne triggern. Klar, kann sie überhaupt nicht brauchen. Und sie spricht zum Beispiel drüber, der Aal ist für den Menschen nicht gesund zu essen. Die Kranken schüttelt es in allen schlechten Säften und es macht den Geist bitter und misstrauisch. Also gell, keinen Aal unbedingt essen, das ist gar nichts, findet sie. Und dann findet sie aber als nächstes, also von diesen goldenen Lebensregeln, dass man doch die Heilkräfte der Natur verwenden soll. Und hier kommen wir wieder zurück zu der Viriditas, eben dass der gesamten Natur, und zwar den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, aber auch den Mineralien, was ja völlig richtig ist, diese Grünkraft innewohnt, das wir auf das Chlorophyll Magnesium zurückführen können. Ne? Und die Hildegard sagt auch ganz deutlich, dass sich dann ein Wohlbefinden einstellt, wenn man in Harmonie mit der Natur und dem Universum lebt. Und dass die heilenden Kräfte eben nicht nur in den Pflanzen sind, sondern auch in Edelsteinen, Mineralien, Tieren. Da hat es natürlich auch tolle Rezepte. Ja. Zum Beispiel, trockne die Zunge eines Löwen und heb sie auf. Und wenn einem Menschen die Zunge durch irgendeine Krankheit gelähmt ist, sodass er nicht sprechen kann, so legt diese Löwenzunge auf dessen Zunge.
Das ist natürlich etwas schwierig. Schon mit der Löwenzunge also,
ist schwierig. Gott, das wird jetzt etwas schwierig. Nehmen wir doch lieber Pflanzen her. Mhm. Die da haben natürlich besonders viel Viriditas, diese Grünkraft. Mhm. Und tatsächlich hat sie besonders häufig Pflanzen erwähnt in ihren heilkundlichen Schriften, die sehr dunkelgrün sind, also sehr viel Chlorophyll in sich tragen, zum Beispiel den Andorn. Wer Husten hat, der nehme Fenchel und Dill und füge mehr als ein Drittel Andorn bei und koche das mit Wein, das seihe er durch ein Tuch und trinke es und der Husten wird weichen. Also ein ganz bitteres Heilmittel der Andorn, ist eine Mittelmeerpflanze, hat man in Klostergärten gehabt, hat ein bisschen gerunzelte, runde Blätter, weiße, ganz hübsche Blütchen und das Bittere, das ist ein Bitterstoff Marubin, der macht Schwellungen, tut der Lindern eben auch in der Lunge und man kann leichter wieder abhusten. Also so Bronchitis mit trockenem Husten und sowas.
Kommt der bei uns in der Natur?
Nein, kommt nicht vor. Nicht vor? Ich habe ihn auch noch nie in der Natur gesehen, auch im Mittelmeer nicht. Das ist eher eine gezüchtete Pflanze der Kräutergärten. Mhm. Aber weil ich gesagt habe, der Löwe, den finde ich natürlich sehr lustig, so einen Spaß mag man immer lesen. Das lebt doch davor, dass man da was Besonderes findet und dass man einen Spaß drüber hat. Trotzdem, die tierischen Heilmittel von ihr sind schon auch interessant. Und da gibt's einen Passus zum Huhn. Da schreibt sie, Hahn und Henne haben beide eine kalte und trockene Natur. Ein Mensch, der Durchfall hat, soll nur Eidotter und nicht das Eiweiß in einer Schüssel zerdrücken und schlagen. Kümmel und etwas Pfeffer zufügen und wiederum in die Eierschalen zurückgeben. Er brate es am Feuer und gebe es dem Kranken zum Verzehr, nachdem er ein wenig gegessen hat. Das ist das sogenannte Durchfallei nach Hildegard von Bingen. Und zwar der Kümmel ist in dem Fall ein Kreuzkümmel, den man verwendet. Der Pfeffer ist der lange Pfeffer. Man hat damals den schwarzen Pfeffer, den wir jetzt verwenden, noch nicht gekannt, sondern den langen Pfeffer. Das ist eine verwandte Art aus dem indischen Raum. Unser schwarzer Pfeffer, der kommt von Amerika. Und der Kreuzkümmel ist eine ganz wichtige Heilpflanze bei Verdauungsproblemen für schwer verdauliche Speisen. Er hilft der Kreuzkümmel unter anderem auch beim Abnehmen, weil nämlich die Muskeln die Fettverbrennung ankurbelt, auch für Muskelverspannungen ganz interessant. Und dieses Durchfallei eben, es gibt ein sehr schönes Rezept, das eben der Dr. Herzger, also einer der ersten Ärzte, die an der Hildegard-Medizin geforscht haben, der das zusammengestellt hat. Man nimmt 20 Gramm Kreuzkümmel, 15 Gramm Pfeffer, 6 Eigelb, dann trennt man die Eier, dort den Dotter ein bisschen schaumig schlagen und einen halben Teelöffel von der Gewürzmischung dazu. Einen Backofen tut man auf 100 Gramm vorheizen, die Eidottermasse dünn auf das Blech streichen, dann lasst man es so eine Dreiviertelstunde trocknen, tut es in kleine Stückerl brechen, gut abkühlen lassen und dann tut man 2 bis 3 Mal täglich einfach davon essen, bis der Durchfall auskuriert ist. Also sehr spannend, sehr gut wirksam und wieder etwas, das man aus der Gewürzapotheke zu Hause hat.
Gibt es noch weitere Beispiele?
Ja, was auch eine ganz feine Sache ist, ist der Bärwurz. Der Bärwurz, das kennt man vor allem eigentlich als Schnaps. Der wächst im Fichtelgebirge, der wächst im Schwarzwald. Das ist ein Doldenblütler. Das ist das, wo alle Kräuterfreunde immer sagen, um Gottes Willen, weiße Blüte, so eine Doldenblüte, die schauen alle gleich aus. Ja, sie schauen alle gleich aus, aber der Bärwurz, sie haben schon verschiedene Blätter. Der Bärwurz hat ganz feine Blätter. Man sieht es auch immer an dem, wo er gerade wohnt, weil der Bärwurz, der ist eine kalkfliehende Gebirgspflanze. Eben Bayerischer Wald, Schwarzwald, das ist Urgestein und kein Kalk wie bei uns in die Voralpen oder im Wetterstein. Und der duftet ganz, ganz stark. Auch wenn man ihn trocknet, duftet er über Jahre noch. Und da schreibt es zum Beispiel drüber, nimm Bärwurz, etwas weniger Galgant und noch weniger Süßholz und noch weniger Bohnenkraut. Das ist das köstlichste Heilmittel, wertvoller und nützlicher als Gold, weil es die Migräne vertreibt und alle schlechten Fehlsäfte vertilgt. Das nennt sich das Ganze Goldlattwerge. Lattwerge. Es ist eine Art, etwas haltbar zu machen. Also kann man mit Früchten machen, das kann man mit Pflanzen machen, mit Kräutern. Das wird mit Honig eingekocht. Und man tut für dieses Goldlattwerge Birnen nehmen. Das heißt auch Birnhonig oder Bärwurz-Birnhonig. Da tut man Birnen in Kernen, in Wasser weich kochen, pürieren und mit Honig aufkochen. Und eben dann Bärwurz-Galgant, Süßholz und Bohnenkraut dazu nochmal aufkochen und abfüllen. Und das tut man morgens, mittags und abends essen, erst ein bisschen im Mund lassen und dann schlucken. Und es kann tatsächlich die Prophylaxe für eine gallenbedingte Migräne sein. Sehr interessant, steigert auch das Immunsystem und vor allem regeneriert den ganzen Darmbereich. Also wenn man eine Entgiftungskur macht, ist das ideal.
Und schmeckt wahrscheinlich auch gut.
Da scheiden sich die Geister. Manche sagen, das schmeckt richtig gut und andere sagen, oh Gott, bleib mir bloß vom Leib.
11.24 Uhr, gleich 6 Minuten vor 11:30 und wir reden heute über die Hildegard von Bingen. Wer zu wenig schläft, weiß, dass man sich dann unwohl fühlt, dass man nicht fit ist. Wer zu viel schläft, hat vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht so ideal ist. Und die Hildegard von Bingen hat dafür eine Regel.
Die hat dafür eine Regel und zwar gehört es zu den 6 goldenen Lebensregeln, eben das ausgewogene Maß zwischen Schlafen und Wachen. Und das ist deswegen so spannend, weil sie im 12. Jahrhundert oder im 11. Jahrhundert tatsächlich eine ganz feine Kenntnis gehabt hat, was der Schlaf mit Menschen macht und hat den beschrieben. Und in der Causa et Cure, also Ursprung und Behandlung der Krankheiten, da kann man nachlesen, dass sie wörtlich schreibt, wenn jemand mäßig lange schläft, wird er dadurch gesund bleiben. Wer zu viel wach bleibt, wird körperlich schwach und büßt ziemlich viele Kräfte ein und verliert auch ziemlich viel Empfindungsvermögen. Wer mit Maßen wach bleibt, wird körperlich gesund bleiben. So kommt oft vor, dass ein Mensch wach ist und nicht schlafen kann, weil sein Geist durch verschiedene Gedanken und Umstände und Probleme beschäftigt ist oder der Mensch in großer Freude gefangen ist. Also eine unglaubliche Beschreibung von Schlaf und wir wissen tatsächlich, Schlafmangel schwächt auf körperlicher und auf seelischer Ebene. Und nicht nur dieses ausgewogene Maß zwischen Schlafen und Wachen ist wichtig, sondern auch zwischen Arbeit und Entspannung. Da kann man bei ihr auch wieder nachlesen. Der Mensch soll zwischendurch für seine Füße und Beine sorgen, indem er sie ab und zu in Bewegung und Streckung hält.
Das ist ja großartig. Also vor fast 1000 Jahren.
Und es wird noch besser. Ja. Der Mensch soll so zeitig vor der Nacht essen, dass er seinen Spaziergang machen kann, bevor er sich zum Schlafen legt. Also ich finde das einen absolut dicken Hund. Ja. Also Ruhe als notwendige Ergänzung zur Bewegung, die braucht man dringend. Und ein unbewegter Körper hat keine Spannkraft mehr. Wir wissen, dass der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät. Man wird grantig, zwider, launenhaft und es ist einfach absolut ungesund. Der ganze Stoffwechsel fährt runter. Also was sie da erzählt und dass man aber auch die Erholungsphasen braucht, ist unglaublich spannend. Das sind nochmal so Lebensbereiche. Und ganz klassisch kommt natürlich dann auch die Reinigung des Körpers wieder dazu. Aber ich immer im rechten Maße, also Discretio. Und da ist natürlich das Hildegard-Fasten so auch wieder einer der Highlights, das gehypt wird. Das ist ein bewusstes, sinnvolles Fasten. Das heißt nicht, ich esse jetzt 3 Wochen gar nichts, sondern nur Gemüsebrühe, sondern man muss das auch begleiten. Man muss sich auch innerlich dazu bereit erklären, innerlich zu fasten, nicht bloß wenig zuzuführen, sondern sich auch mental entsprechend zu reinigen. Ne? Und die Fastendauer nach Hildegard, das sind so 6 bis 12 Tage, was sie beschreibt, da isst man morgens ein Habermus. Das ist nicht Hafer, sondern Dinkel in diesem Fall, also geschroteter Dinkel. Und den tut man mit Bertram, Galgant und Zimt, diesen großen Hildegard-Gewürzen, anrühren. Mittags und abends gibt es eine Gemüsebrühe und dazu einen Fencheltee. Und tatsächlich ist es nach Hildegard ganz wichtig, dass man diese Fastenzeiten eben von nicht belastender körperlicher, aber auch geistiger Aktivität flankiert. Das heißt, ich kann nicht dann fasten, wenn ich gerade Prüfungen habe. Ich kann nicht dann fasten, wenn ich gerade Abschlussarbeiten mache, wenn ich einen Stress in der Arbeit habe, wegen dem Jahresabschluss. Und ich kann das auch nicht machen, wenn ich gerade Bergtouren vorhabe. Mhm. Sondern es muss eine Zeit sein, wo ich mich entspannen kann. Und es ist auch ganz wichtig, tatsächlich Mineralstoffe dazu zu bringen, den Stoffwechsel entsprechend auf Trab zu bringen, eben mit den Gewürzen, mit dem Bertram, wo sie drüber schreibt, Bertram ist gut für Gesunde, weil er bei Infektionen die Fäulnisstoffe vermindert und gutes Blut bildet. Ganz spannend, das ist auch ein Functional Food, sagt man, gegen Verdauungsstörungen, also ein Heilmittel als Nahrungsmittel, also Stärkungsmittel. Tatsächlich steigert er den Testosteronspiegel, also kurbelt den Stoffwechsel ziemlich extrem an. Das ist auch eine Pflanze, die findet man nicht wild, sondern eine Mittelmeerpflanze, die man nur in Kräutergärten hat. Also ein bisschen kamillenähnlich riecht, aber viel stechender. Und es gehört der Galgant dazu, wo die Hildegard drüber schreibt, der Galgant ist warm und heilkräftig, wer Herzweh hat und im Herzen schwach ist, esse bald genügend Galgant und es wird ihm stärker gehen. Ja, da hat es also auch durchaus recht. Das ist nämlich ein Wachmacher, es ist eine Pflanze, die krampflösend ist, keimtötend, entspannend, schmerzlindernd. Ist eine Wurzel, die aus dem indischen Subkontinent auch damals schon importiert wurde. Natürlich ein sehr teures Gewürz, konnten sich auch nur Klöster leisten, das ist ganz klar. Und dann natürlich der Zimt gehört rein, wo die Hildegard drüber sagt, und ein Mensch, dem der Kopf schwer und stumpf ist, sodass er den Atem schwer durch die Nase ausstößt und einzieht, der pulverisiere Zimt und esse dieses Pulver oft mit einem Bissen Brot oder er lecke es in seiner Hand. Natürlich auch toll. Zimt ist am stärksten desinfizierende Mittel, das wir aus der Natur überhaupt kennen. Bei allen kalten Leiden, sagt man, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber auch bei Rheuma als Auflage, da würde man einfach einen Tee draus machen und das als Kompresse auflegen. Bei Sodbrennen, ein gemahlener Zimt als heißes Zimtwasser. Interessant auch der Zimt, der die Fettverbrennung ankurbelt, also den Stoffwechsel ganz stark anregt, das braucht man ja auch beim Fasten. Und dann noch den Fenchel dazu. Den Fenchel, das wir vom Mittelmeer kennen, wo die Hildegard schreibt, der Fenchel hat eine sanfte Wärme. Auch roh gegessen schadet er dem Menschen nicht. Wie immer er gegessen wird, macht er den Menschen froh und bringt ihm einen guten Schweiß und eine gute Verdauung. Auch sein Samen ist nützlich für die Gesundheit des Menschen. Also sie findet es nur noch fein.
Wir haben gerade über die körperliche Reinigung gesprochen und da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, dass man sich körperlich reinigt, indem man schwitzt, zum Beispiel, wenn man in die Sauna geht.
Ja, genau. Das Saunieren, das kennt man tatsächlich oder hat man in der Antike schon gekannt von den römischen Dampfbädern. Und das hat man tatsächlich in die Klöster auch weitergemacht, vor allem in den Klöstern, wo man eher auf die Hygiene geachtet hat. Das ist bestimmt auch ein Hintergrund, dass die Hildegard einfach so alt werden konnte, weil sie regelmäßig diese körperliche Reinigung auch gemacht hat. Und das kann man sich aber nicht, ist nicht so, braucht man sich nicht so vorstellen wie die Sauna heutzutage, diese finnische Sauna, sondern es waren eher Schwitzbäder oder ganz gezielte Dampfbäder, wo man bestimmte Körperregionen bedampft hat mit dem heißen Dampf. Oder eben den ganzen Raum über. Und da gibt es zum Beispiel die Haferdampfsauna gegen rheumatische Beschwerden oder die Wacholderdampfsauna. Bei Allergien hat man die genommen oder empfiehlt die Hildegard von Bingen. Oder die Edelkastaniensauna. Und das finde ich also eine sehr schöne und machbare Sache, falls man eine Sauna zur Hand hat, wo man selber einen Aufguss machen kann. Und zwar tut man da Edelkastanien, 100 Gramm und die Kastanienblätter in einem Liter Wasser kochen und leicht köcheln lassen. Dann tut man es abseihen durch einen Kaffeefilter und in kleinen Mengen auf die heißen Saunasteine tropfen bei so 80 Grad. Und dann ist es ein ganz hervorragendes Mittel bei Arthrose oder Rheuma, bei Durchblutungsschwäche. Und die Hildegard empfiehlt es dazu bei Jähzorn, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Das finde ich also sehr, sehr nett. Mhm. Einfach eine Art der Anwendung, ja, wie man auch nach Hildegard sich äußerlich reinigen kann. Und diese äußerliche und innerliche Reinigung, da gehört eigentlich noch dann die seelische Reinigung dazu. Also das Innere, dass die Seele im gesunden Körper ist. Ja. Und sie nennt es Stärkung der seelischen Abwehrkräfte. Und einen besonderen Verursacher von, wir würden es heute psychosomatischen Erkrankungen, sieht die Hildegard in Wut und Zorn. Und das finde ich natürlich auch wieder ganz eine interessante Sache. Also Zorn so als elementarer Zustand von Erregung. Also gehört auch zu den Leuten, die leicht zornig werden. Nicht? Man merkt, dass man Stresshormone ausschüttet. Der Blutdruck steigt, man kriegt Magenschmerzen, Sodbrennen, man verspannt sich richtig muskulär, man kann nicht mehr schlaffer dann, wenn man so richtig zornig ist. Also Jähzorn, Zornesausbrüche. Und sie schreibt im Buch der göttlichen Werke, Liber Divinorum Operorum, der Zorn ist nämlich das schlimmste Laster und es ist so etwas wie des Teufels Herz. Der Zorn erhebt sich deshalb im Menschen, weil der Mensch um das Böse weiß. Das Weiß seiner Augen quillt über die Pupillen hinaus, weil der Zorn in seinem Ansatz mehr die Krankheit des Wutanfalls als die Gesundheit gelassener Ruhe zeigt. Nimmt doch der zornige Mensch weder Rücksicht auf sich selbst noch auf seine Mitmenschen. Er wirft, als ob er blind werde, die Gerechtigkeit über den Haufen und bricht dem Sturm seines Wütens die Bahn. Das ist natürlich
starke Beschreibung.
Mhm. Aber sie kann uns auch helfen. Ja. Also das eine ist, wer von Zorn heftig erregt wird, der nehme sogleich ein Saphir in den Mund und der Zorn wird weichen. Klar, Saphir ist da, ich will ihn wieder schlucken und ausspämmen. Nein, das war jetzt gemein. Also das ist eine, aber was noch praktischer ist, als eine Beschreibung, wer in seinem Zorn ungestüm ist, der nehme Rose und weniger Salbei, zerreibe sie zu Pulver und halte sie in dem Augenblick, wenn der Zorn ihm hochsteigt, wegen des guten Dufts an seine Nase, denn die Rose macht fröhlich und das Salbei tröstet.
Ach, ist
und das ist eine wunderbare Sache und da habe ich mir ausgedacht, was man eigentlich damit machen könnte und habe das mal versucht umzusetzen und ich sage dir, sogar bei mir, meine Mama hat immer gesagt, Zornpinkel, funktioniert das. Man nimmt nämlich ungefähr 100 Milliliter hochprozentigen Alkohol oder Weingeist, 95-98%, und tropft darin 30 Tropfen ätherisches Rosenöl und 20 Tropfen ätherisches Salbeiöl ein. Und das tut man über sich, um sich herum sprühen. Und es ist erstaunlich, wie man runterkommt im Wut-Zornesanfall. Wenn man sich echt richtig ärgert, spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht auch deswegen interessant, weil vom Salbei weiß man, erregt das Gehirn an, verbessert das Gedächtnis und entspannt gleichzeitig. Und die Rose gibt einfach das gute Gefühl. Also ganz feine Sachen.
Was auch interessant ist, die Hildegard warnt vor der Trägheit.
Die warnt vor der Trägheit als seelische Belastung. Sie sieht Trägheit als Gegenteil von Fleiß, als eine geistige Lethargie an. Eine Haltung, die sich gegen Sorge, Mühe oder Anstrengung wendet. Ja klar, also Trägheit führt zu Mangel an Motivation. Man verliert das Interesse eigentlich und das führt dann zur Sinnlosigkeit, die man in sich hat. Mhm. Eigentlich eine Melancholie, hat man es früher genannt. Im Prinzip geht es auf ein Burnout zu. Und dann kann man nicht nur nach Hildegard, sondern auch nach moderner Interpretation dafür eine Ursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nämlich sehen, weil das Ganze mit einem Bewegungsmangel einhergeht. Man konnte sie nicht mehr aufraffen. Mhm. Regelmäßige Bewegung, geistige Anregung, soziale Kontakte, die können helfen, dass Trägheit gemildert wird. Und dann schreibt Hildegard noch dazu, das ist natürlich das Seelische, was man machen muss, der soziale Kontext. Und als Heilmittel empfiehlt sie die Madonnenlilie. Und da schreibt sie zum Beispiel, auch erfreut der Duft des ersten Aufbrechens, das heißt der Blütenknospe der Lilien und auch der Duft ihrer Blüten das Herz des Menschen und bringt ihm richtige Gedanken wegen seiner nützlichen Wirkkraft. Also man braucht etwas, das einen anregt und fröhlich macht. Und was wäre da besser geeignet als Lilienduft, wo man gleich auf schöne Gedanken kommt und jetzt gleich was machen will?
Sehr gut. Weiß man eigentlich, liebe Astrid, weiß man eigentlich, woher die Hildegard von Bingen dieses gesamte Wissen gehabt hat? Sie kann sich fast nicht alles selber ausgedacht haben.
Davon ist also auf keinen Fall auszugehen. Nachlesen kann man es nicht, das hat sie auch nirgends geschrieben, aber nachdem sie garantiert, also sie konnte Latein, hat garantiert auch Griechisch verstanden und sie war ja in der Nähe der großen Bibliotheken der damaligen Zeit in Deutschland. Das heißt, es ist ziemlich sicher anzunehmen, dass sie die gesamte antike Literatur gekannt hat, die ganzen alten Schriften, Galen, wie sie alle hießen. Sie konnte das also lesen. Vielleicht hatte sie sogar Zugang zu den Schriften der Schule von Salerno. Das war Ende des 9., 10. Jahrhunderts eigentlich die Fakultät weltweit mit dem meisten Wissen, das gesammelt war. Und zu dieser Zeit gab es da übrigens eine unglaubliche Frau auch, Trotula hieß die, das war die erste Frauenärztin, die man gekannt hat. Die hat das erste Buch über Gynäkologie geschrieben, bis ins 16. Jahrhundert, das Standardlehrmittel an deutschen Universitäten, die ja kirchlich getragen waren, wo man festgestellt hat, oje, das ist eine Frau, das dürfen wir jetzt nicht mehr haben, macht aber nichts. Also die Schriften von der Trotula waren wahrscheinlich auch der Hildegard bekannt. Und sie hat sicher sehr, sehr viel gelesen und hat gleichzeitig das Ganze aber auch noch ergänzt um Dinge, die sie aus dem Volk erfahren hat. Wie zum Beispiel die Anwendung der Ringelblume, das ein volksheilkundliches Mittel war, bei den antiken Ärzten nicht beschrieben. Da hat sie auch den deutschen Namen gegeben, in Ringula, weil sich die Samen an der Seite so ringeln. Die hat sie mit eingeflochten und sie hat das eben alles zusammengebracht. Also ich würde sagen, sie hat sicher Kenntnisse gehabt der alten heilkundlichen Schriften oder der großen heilkundlichen Schriften, sie hat Kenntnisse der Volksheilkunde gehabt, was die Leute ihr verzeiht haben, und sie hat die Klugheit gehabt, das Ganze zusammenzubringen, durchaus in Geistesblitzen, die ihr immer wieder eingegeben waren, was man als Visionen eben auch bezeichnen könnte, wenn man es ganz hoch aufhängen möchte.
Und sie war mit Sicherheit hochintelligent, überdurchschnittlich intelligent, fleißig. Und eine unglaublich gute Beobachterin.
Und eine richtig hochinteressante Frau, an der man sich eigentlich orientieren kann, die sie von den Männern nichts bieten hat lassen.
Das stimmt. Und sie war, so, was da so rausspricht, sie war sehr menschenzugewandt.
Sehr menschenzugewandt. Sie, also was man einer Klosterfrau nicht unbedingt zutrauen würde. Es gibt von ihr die erste Beschreibung weiblicher Empfindungen während des Beischlafs. Das ist doch, aber in allen Einzelheiten. Und das finde ich doch also unglaublich spannend, wie das da ist, wenn sich Mann und Frau begegnen. Und das ist nicht mit Hui und Pfui bei ihr beschrieben, sondern mit sehr starken und klaren Worten. Also eine tolle Frau.
Heute haben wir viel erfahren über die Hildegard von Bingen. Es waren zwei sehr interessante Stunden, liebe Astrid. Und unter anderem ich und vielleicht auch manch andere wollen jetzt noch mehr wissen über die Hildegard von Bingen und über ihre Lehren. Also ich bin jetzt schon tatsächlich richtig infiziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es total spannend. Wenn man jetzt Interesse hat an Hildegard von Bingen, was empfiehlst du? Kannst du ein Buch empfehlen?
Also wie immer bin ich ein großer Freund von Primärliteratur, also das, was die Hildegard geschrieben hat. Wenn man jetzt aber nicht zwingend das in Latein lesen möchte, dann gibt es ganz hervorragende, ganz neue Übersetzungen auch von dem Kloster Aibingen. Eben die Causa et Cure, die Physica, heißt auch so, Ursprung und Heilung. Und es gibt auch die Scivias, dieses erste Buch. Die Physica kann man tatsächlich lesen, wie sie ist, diese Monographien, was sie über die einzelnen Pflanzenheilmittel schreibt. Auch das Causa et Cure ist hochinteressant zu lesen in einer wunderschönen Sprache. Also diese neueste Übersetzung, die ist wirklich grandios. Das Scivias ist ein sehr, sehr interessantes Werk, ihr mystisches Werk, das erste Werk ihrer Visionen. Allerdings, also ich habe es nicht geschafft, es auf einen Rutsch durchzulesen. Ich habe es ein paar Mal schon im Urlaub dabei gehabt, einfach wieder ein paar Seiten lesen, drüber nachdenken. Manche Sachen sind jetzt einem näher, andere ferner. Aber wie gesagt, diese Originalschriften zu lesen, das ist sehr spannend. Und von diesem Dr. Herzger, das ist das erste Buch über die Hildegard-Medizin, finde ich jetzt sehr, sehr interessant, das vor ja, in die 50er Jahre begründet worden ist, der interessante Dinge schreibt. Und man soll bloß aufpassen, dass sie sich nicht vielleicht inspiriert fühlen, dass man doch so Sachen wie die Löwenzunge nachmacht. Also das sollte man besser doch lassen. Gell? Das ist nicht ganz so geschickt.
Ja, kann an der Löwe beißen. Und, ja, schwierig. Ja. Wie immer am Ende von dieser Sendung, wenn du bei uns bist, schauen wir auf den heutigen Tag. Das ist der 12. Februar, nämlich der Tag der heiligen Eulalia.
Muss ja immer lachen, Eulalia, weil es so ein schöner Name ist. Ja. Da gibt es in Deutsch den Spruch, Eulalia, Sonnenschein bringt viel Obst und guten Wein. Nicht so toll, wenn ich hinausschaue. Mhm. Dann schaue ich lieber ein Stückerle weiter, weil in Frankreich gibt es nämlich auch immer so wunderschöne Sprüche, Gedanken zum Tag. Und da heißt der Spruch zu Eulalia, à la Sainte Eulalie, Pensée et Mieux Sottis, sans Fleuris. Das heißt für die Nicht-Franzosen, zu Sankt Eulalia blühen Gedanken und Vergissmeinnicht. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man das im Kontext sieht, weil die Gedanken, also die Pensée, die sind ja irgendwas für ein Zeichen für Sehnsucht, genauso wie die Mieux Sottis, wie die Vergissmeinnicht. Und tatsächlich blühen jetzt in Südfrankreich schon die ersten Vergissmeinnicht, das sind die Myosotis gallica und das Myosotis balbisiana. Also irgendwas, die Sehnsucht. Und wir haben ja übermorgen, ne, vielleicht auch für dich als Ehemann interessant, Valentinstag.
Ja.
Eine Weisheit über die Liebe, Gedanken und Blumen, die jetzt schon da sind. Jetzt schon dran denken, dass bald der Valentinstag ist.
Schön, dass du Valentin sagst.
Ja, sicher. Was ja auch nicht Valentin heißt, ja nicht Vater, sondern Vater. Also sogar in den kältesten Monaten vom Jahr und im übertragenen Sinn, in schwierigen Zeiten, kann die Liebe einfach blühen. Und deswegen ist es wichtig, so Momente wie den Valentinstag eben zu pflegen und nicht zu vergessen. Und er ist keine Idee der Blumenindustrie, sondern stammt eigentlich von den Römern an, von den Römern her, weil die Römer haben nämlich damals diesen heiligen Bischof Valentin gehabt und bei dem sind das ganze Jahr über im Garten, auch im Winter, Blumen gewesen, die er den Brautpaaren, die er heimlich getraut hat, geschenkt hat. Und deswegen ist der Tag des heiligen Valentin der Tag der Liebenden mit Blumen.
Jetzt hast du das so oft gesagt, dass man mit Sicherheit nicht vergessen hat, zu Valentin Trodingen. Vielen Dank. Jetzt schauen wir noch nach vorn, nämlich auf den 14. März, wenn du wieder bei uns bist.
Ja, da ratschen wir weiter mit einem viel leichteren Thema. Es geht um Pflanzen und ihre Tiere.
Gut, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, dass du gekommen bist, liebe Astrid.
Danke und Servus.